Kapitel 16. Zaubersprüche und Beschwörungen. Die kühlen Hallen des Tempels waren von einer fließenden Stille erfüllt. Nur irgendwo in der Tiefe war ein Mantra zu hören, das die Novizen beruhigte und in die Tiefe winkte. Jeden Moment würde in den heiligen Hallen ein Treffen mit dem Hüter des Wissens stattfinden, und viele seiner Schüler wollten unbedingt dabei sein, denn sie wussten, dass es ein großes Geschenk des Schicksals war, den großen Meister zu Lebzeiten zu treffen. Und nun, nachdem sie alle Hindernisse überwunden, die Straße und den ganzen Trubel hinter sich gelassen hatten, saßen die eifrigsten von ihnen, begierig auf neue Offenbarungen, bereits in der Halle, wo alles für den glücklichen Moment des lang erwarteten Treffens vorbereitet war, und warteten mit Vorfreude und Ehrfurcht auf das Erscheinen des Weisen. Unter den breiten Gewölben des geräumigen Auditoriums befand sich eine kleine Bühne. Es gab einen einfachen Tisch und einen einfachen Stuhl, die für einen komplexen Mann bestimmt waren, der von seinen Assistenten sorgfältig vorbereitet worden war. Diesmal ging es um ein spannendes und besonders interessantes Thema. Es sollte um Zaubersprüche und Verschwörungen gehen, zu denen die Schüler den Meister in vielen Briefen so oft befragt hatten. Nun war es an der Zeit, die Antworten zu geben, die Zweifel über die Macht der menschlichen Gedanken und die Grenzenlosigkeit des Bewusstseins zu zerstreuen. Unter dem freudigen Gemurmel der Anwesenden begab sich der Weise zu seinem Sitz. Seine Bewegungen, die von tiefem Frieden und gleichzeitig von Kraft und Majestät erfüllt waren, zogen die Schüler in ihren Bann und stimmten sie darauf ein, in ihren besten, spirituellsten und eifrigsten Teilen zu erwachen. Er lächelte und verströmte sein Licht in den Raum, erfüllte jeden noch so kleinen Winkel, füllte die Herzen mit Güte und schenkte den Zuhörern eine subtile, erhabene Energie, die die Bereitschaft zum Nachdenken weckte. Der Große begrüßte seine treuen Schüler und lud sie ein, in ein neues und wunderbares Thema einzutauchen, das die Schüler zum Nachdenken anregte. Die erste Frage, die Margarita, eine große Brünette mit blauen Augen, zu stellen wagte. Ihr lockiges braunes Haar fiel in einem Wasserfall zur Seite und entblößte einen wunderschönen, langen Hals. Das Mädchen strahlte eine außergewöhnliche Weiblichkeit aus, anmutig und ruhig. »Lieber Meister«, Margot blickte respektvoll in die Augen des Hüters, in denen sie die Unendlichkeit des weiten Kosmos sehen konnte und sich wünschte, sich darin aufzulösen. »Sag mir bitte«, fuhr sie mit ihrer tiefen, tiefen Stimme fort, »was ist der wahre Zweck von Zaubersprüchen und Beschwörungen? Wie können sie uns im Leben helfen?« »Das ist eine geeignete Frage, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen«, bemerkte der Weise, und er zögerte nicht mit der Antwort. »Der Hauptzweck von Verschwörungen und Beschwörungen ist es, dem Menschen zu helfen, sich einzustimmen. Indem man eine bestimmte Handlung ausführt und gleichzeitig einen Zauberspruch aufsagt, kann man sich genau die Stimmung verschaffen, die man braucht, um diese Handlung erfolgreich durchzuführen. Aber auch wenn wir die Beschwörung eines anderen hören und sie nicht selbst aussprechen, können wir uns darauf einstimmen. Die Hauptregel ist nur, dass wir beim Aussprechen der Beschwörung in einen sehr tiefen emotionalen Zustand eintauchen sollten, um jedes Wort davon zu erleben und zu fühlen, uns vorzustellen und zu realisieren, was wir wollen. Das heißt, wofür wir sie rezitieren. Nur in diesem Fall, wenn die emotionale Botschaft stark genug ist, wird die Beschwörung helfen können. Ebenso wichtig ist es, sich mit den höheren Kräften zu verbinden, anstatt sich nur auf unsere eigene Energie zu verlassen. Die höheren Kräfte können uns helfen und die Verschwörung stärken, wenn wir sie anrufen. Margaret nahm jedes Wort des Hüters des Wissens in sich auf und dankte ihm im Stillen für die unschätzbare Erfahrung, mit ihm zu kommunizieren. Als sie weiter über seine Antwort nachdachte und die Angelegenheit vollständig verstehen wollte, sagte sie: »Ich danke dir, lieber Meister. Sag mir, ist es möglich, Beschwörungsformeln selbst zu verfassen? Ich habe gehört, dass eine Mentorin sie für sich selbst schreibt. Natürlich, warf der Hüter einen freundlichen, väterlichen Blick zu und fuhr fort. Beides ist möglich, aber sie selbst zu verfassen kann viel schwieriger sein. Es ist wichtig, dass die Worte richtig gewählt werden, um den Redner zu berühren, seine Gefühle zu wecken. Es ist notwendig, die höchsten Kräfte anzurufen. Dann wird diese Beschwörung mit Sicherheit funktionieren. Aber in der Regel vertrauen die Menschen mehr dem, was jemand geschrieben oder in Büchern gelesen hat. Margarita setzte sich, nachdem sie dem Meister gedankt hatte. Um sie herum bildete sich ein Wald von Händen, denn alle hatten ihre Fragen für das heutige Treffen vorbereitet und waren begierig darauf, ein Stück des großen Wissens zu erhalten. Der Hüter gab einem älteren Mann in den 40ern ein Zeichen, sich zu erheben. Sein Haar war bereits grau, aber das tat seinem jugendlichen Aussehen keinen Abbruch. Seine Augen leuchteten vor Interesse und seine Wangen erröteten. »Sag mir, Weiser«, begann er, »muss die Verschwörung eine Struktur haben? Soweit ich das verstanden habe, nein. Sie ist einfach wie ein Mantra, das heißt eine Worte, die ein Gefühl in sich tragen müssen, wenn sie ausgesprochen werden? Heißt das, dass jeder Satz, der in einem Ausbruch starker Emotionen und Absichten gesprochen wird, zu einer Verschwörung werden kann?« hob der Mann verwirrt die Hände und sah den Hüter nachdenklich an, während er darauf wartete, dass sich die Puzzleteile zusammenfügten. Der Lehrer antwortete mit Bedacht und brachte mit jedem Wort Klarheit in die Gedanken des Schülers. »Ja, natürlich. Jeder Satz kann unter den genannten Bedingungen als Verschwörung angesehen werden. Aber es gibt auch Fälle, in denen eine Verschwörung in Form einer Struktur gesagt wird. Zum Beispiel sagt man manchmal, eine Katze hat Schmerzen und ein Hund hat Schmerzen, aber du hast keine Schmerzen. Wenn wir diese Struktur anwenden und uns die Krankheit als einen Klumpen negativer Energie vorstellen, der sich auf die Katze oder den Hund überträgt, kann das durchaus als Verschwörung funktionieren. Wenn wir uns richtig einstimmen, können wir in diesem Fall die Krankheit tatsächlich auf die Katze oder den Hund übertragen. »Ich danke dir, Meister. Jetzt verstehe ich«, atmete der Mann erleichtert aus, als hätte er soeben eines seiner hochgesteckten Ziele erreicht. »Ich werde den anderen zuhören, um sicherzugehen, dass ich es richtig mache.« Der Hüter lächelte freundlich und kniff die Augen zusammen, als David, ein junger Mann mit braunen Augen, sich anschickte, die Frage zu stellen. Im Licht des Tempels schimmerten sie Bernsteinfarben, reflektierten alles um sie herum und betonten die scharfen Gesichtszüge ihres Besitzers auf anmutige Weise. »Lieber Lehrer, ist es notwendig, während der Beschwörung etwas Körperliches zu tun?« Wenn zum Beispiel Essen oder Wasser beschworen wird, wird das normalerweise von Leuten begleitet, die entweder flüstern, sie an die Lippen führen, ihre Hände auf das Essen richten oder etwas anderes tun, während sie es sagen. Im Workshop verbinden die Jungs Beschwörungen oft mit Handlungen. Verbessert sich dadurch das Ergebnis der Beschwörung? Das ist die richtige Frage. Richtete sich der Weise auf, verschränkte die Arme auf dem Tisch und begann eifrig zu erklären. Das, wovon du sprichst, nennt man ein Ritual. Der Unterschied ist, dass eine Verschwörung mit Worten durchgeführt wird. Hier wird nur die Kraft der Worte, unserer Gedanken und unserer Vorstellungskraft genutzt. Aber wenn es durch Taten unterstützt wird, ist es eine andere, kraftvollere Energie. Zum Beispiel wird ein Huhn getötet, damit die Krankheit des Menschen in das Huhn übergeht. Es ist, als ob wir diese Kraft in die materielle Welt übertragen, indem wir eine Handlung ausführen und erwarten, dass wir im Gegenzug eine andere Handlung erhalten, die wir brauchen. Deshalb ja. Natürlich erhöhen wir die Wirksamkeit der Beschwörung um ein Vielfaches, wenn wir unsere Beschwörung mit einer Handlung begleiten. Mit anderen Worten, wenn wir ein Ritual durchlaufen. Die Schüler in der Halle flüsterten aufgeregt. Es gab eine leichte Unruhe und das Interesse der Novizen wurde immer größer. Hüter, fragte David weiter, glaubst du, dass jeder solche Rituale und Beschwörungen durchlaufen kann? Sicherlich hat nicht jeder die Kraft, solche Rituale mit einem Huhn durchzulaufen. Lisa, eine schlanke blonde Studentin mit einem auffälligen Leberfleck auf der Wange, die sich offensichtlich genauso für das Thema interessierte wie David und die anderen hier, war diejenige, die den starken Wunsch hatte, alles im Detail zu verstehen und das wahre Wissen aus der Quelle aufzusaugen. Wie sieht es mit dem Heilen aus? Muss man dafür ein Talent oder besondere Kenntnisse haben? Oder muss man vielleicht eingeweiht sein, um es richtig machen zu können, indem man die kosmischen Gesetze beachtet und nicht alles noch schlimmer macht, während man versucht, jemandem zu helfen? Der Meister hörte sich die Fragen seiner Novizen mit Vergnügen an. Er spürte, dass er ihnen wesentliche Teile des Wissens vermittelte. Und er spürte die Dankbarkeit und Ehrfurcht, mit der sie es aufnahmen. Nach einem Moment des Zögerns antwortete er: Natürlich muss man sich darin verbessern, wenn man es tun will. Ohne Ausbildung und spezielles Training geht es nicht. Stelle dir vor, du hast eine Krankheit zu heilen und weißt nicht, wo sie lokalisiert ist, wie sie aussieht und wie sie sich anfühlt. In diesem Fall, selbst wenn du die Beschwörungsformel aus dem Buch lesen würdest, wirst du in einem völlig verlorenen Zustand nicht in der Lage sein, sich auf die Heilung einzustimmen. Du wirst nicht in der Lage sein, die Krankheit zu fühlen, sie zu sehen und deshalb wirst du nicht in der Lage sein, eine Person davon zu heilen. Dazu muss man die Kunst der maximalen Konzentration beherrschen. Man muss in der Lage sein zu sehen, ohne die Augen zu öffnen. Man muss die Krankheit identifizieren, sie klar visualisieren, sehen, wie wir sie tragen und fühlen, wie sie vergeht. Sagt mir, Meister, wie erlernt man diese Fähigkeiten? Betrachtete David den Weisen mit gespannter Aufmerksamkeit und wartete auf weitere überraschende Enthüllungen. Man muss lernen, mehr zu fühlen. Sich alles lebendiger vorzustellen, die Energie zu spüren, sie zu visualisieren, sie von einem Ort zum anderen bewegen zu können. Es ist notwendig, in einem wesentlicheren Zustand zu sein, denn die Durchführung des Rituals selbst erfordert einen wesentlicheren Zustand. Wenn ein Mensch in einem persönlichen Zustand ist, kann er nichts tun, weil die Persönlichkeit zu oberflächlich ist. Aber wenn man sich im richtigen, vertieften Zustand befindet, da es heißt, in der selbstvertieften Essenz, dann wird man in der Lage sein, das Ritual effektiv durchzuführen. Denn auf der Ebene der Essenz finden alle diese Handlungen statt, antwortete der Hüter des Wissens und hielt eine Pause, als er spürte, dass die Schüler ein wenig Zeit brauchten, um zu begreifen und zu akzeptieren, was er gesagt hatte. Nach einigen Minuten war der Weise wieder bereit, seinen Schülern zuzuhören und nickte, als eine angenehme junge Frau von kleiner Statur ihre Hand hob. Ihr Name war Amalia. Lieber Meister, kannst du mir sagen, warum es notwendig ist, einem Lebewesen eine Krankheit oder eine Wesenheit einzuflößen, die in ihm lebt und Schmerzen und Leiden verursacht? Mit anderen Worten, einen bösen Geist? Ich habe von Methoden gehört, bei denen böse Geister in Stein eingeflößt werden. Ist es gerecht, wenn sich ein anderes Lebewesen schlecht fühlt und verletzt wird? Oder ist es sein Karma? Und wenn du, Amalia, ein böser Geist wärst, wo würdest du eher eindringen wollen? In ein anderes Lebewesen oder in einen Stein? Alle lachten. Amalia lächelte ein sehr breites, aufrichtiges Lächeln und ihr Gesicht hellte sich auf, offenbar, weil der erste Witz des Meisters heute an sie gerichtet war. Der Hüter entschärfte damit die Atmosphäre eines ernsten Gesprächs über wichtige Dinge. Die Frage bedurfte offensichtlich keiner Antwort und er fuhr fort: So ist es einfacher. Geister ernähren sich von Energie. Und je voller und reicher diese ist, desto attraktiver ist sie für sie. Und ein Stein ist ein Stein. Es ist also unwahrscheinlich, dass er in einen Stein verpflanzt werden kann, fuhr der Lehrling fort. Es ist möglich, aber es erfordert viel mehr Anstrengung. Es bedeutet, dass man diesem Geist befehlen und ihn mühsam in den Stein hineindrücken muss. Denn er mag nicht wollen, er mag sich wehren. Aber er ist viel eher bereit, sich in ein lebendiges Wesen zu verwandeln. Welchen Unterschied macht es für dich, wo du dich von Energie ernährst? Hier wirst du dich ernähren, so wird es ihm gesagt und von Leuten übertragen, die in dieses Geschäft eingeweiht und ausgebildet sind. Es ist also möglich, einen bösen Geist in einen Stein zu versetzen. Es ist auch möglich, ein ausgestopftes Tier in einen Menschen zu verwandeln und so weiter. Aber in einem lebenden Wesen ist es einfacher. Toll! Wenn wir also in der Geschichte Episoden von Opfern begegnen, geht es nur um die Seelenwanderung? Mischte sich Roman, ein glatzköpfiger, großgewachsener, blauäugiger Junge, in das Gespräch ein. Die meiste Zeit, ja. Die Juden hatten zum Beispiel einen Sündenbock. Sie sammelten die Sünden des ganzen Volkes, schlachteten einen Ziegenbock, bestrichen ihn mit Blut, damit die bösen Geister, die die Menschen zur Sünde verleiteten und sich dann von der Energie des Ziegenbocks ernährten, zu diesem Blut strömten und ließen den Ziegenbock dann in die Wüste gehen. So wurden alle bösen Geister zusammen mit dem Ziegenbock aus dem Volk in die Wüste vertrieben. So war es einfacher. Es ist natürlich möglich, diese negative Energie in einen Stein oder in die Erde zu schicken. Aber es kann schwieriger sein, weil ein böser Geist auch etwas versteht. Er braucht etwas zu essen und er will vielleicht nicht in eine tote Kreatur einziehen, er kann sich dagegen wehren. Und so braucht es vielleicht viel mehr Kraft, um ihn doch noch zu bewegen. Die Zuhörer verstummten, als sie sich an ähnliche historische Geschichten erinnerten, die sie bereits gehört hatten, und diese analysierten. Die nächste Frage kam von Irina, einer rothaarigen Frau, die ein langes, leuchtend orangefarbenes Kleid trug. Es passte zur Farbe ihres Haares, das üppig und lockig war und zu einem eleganten Dutt am Oberkopf zusammengefasst war. Lieber Meister, ich habe eine Frage zu Tränken. Unsere Großmütter haben verschiedene Tränke gebraut. Im Grunde ist es nichts anderes als ein Trank, der durch eine Verschwörung verstärkt wird, nicht wahr? Es steckt eine gewisse emotionale Kraft darin, nicht wahr? Das ist richtig. Wenn jemand einen Zaubertrank herstellt, steckt er seine Energie hinein. Man könnte sagen, dass sie eine der Hauptzutaten ist. In der Regel werden Abkochungen mit Kräutern hergestellt. Die Kräuter und Wurzeln sind an sich schon heilend. Und wenn sie zusätzlich mit menschlicher Energie aufgeladen und durch bestimmte Haltungen verstärkt werden, gewinnen sie große Kraft. In diesem Fall hilft der Trank nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der subtilen, energetischen Ebene. Wenn du in der Phase bist, kannst du ihn nicht nur auf der physischen, sondern auch auf der subtileren, energetischen Ebene verwenden. Roman nahm das Gespräch wieder auf. Hüter, was ist, wenn das Ritual fehlschlägt? Das passiert doch, oder? Nun, sagen wir, wegen eines schwachen Wesenszustandes des Leiters? Oder vielleicht ist der böse Geist sehr stark, sodass er zurückkommen kann? Die rothaarige Irina beschloss, das Thema zu unterstützen und fügte hinzu: Ja, und es gibt auch Rituale, die in mehreren Schritten durchgeführt werden. Heißt das, dass die Geister in Teilen ausgetrieben werden? Oder ist es eine Art Vorbereitung, die vorher durchgeführt wird? Kannst du uns bitte mehr darüber erzählen? Das ist sehr interessant. Die anderen Schüler blieben interessiert und wollten mehr darüber erfahren. Die wertvollen Informationen, die sie heute hier erhielten, waren wirklich einzigartig. So wurde jedes Wort des großen Hüters eifrig aufgenommen und genossen. Der Fakir war betrunken und der Trick ist fehlgeschlagen, verkündete der Meister spöttisch im Tonfall eines Unterhalters. Eine Welle von stillem Gelächter ging durch den Saal. Ja, es gibt Zeiten, in denen sich ein Geist wehrt, fuhr der Guru fort. Zum Beispiel kommt ein Schamane und sieht nach, wie stark der Geist ist, wie böse er ist und schätzt die Chancen ein. Wenn er auch mit Hilfe von Helfergeistern nicht mit ihm fertig wird, ruft er weitere Ayami oder einen Schamanen der Ahnen zur Hilfe bei dem Ritual. Manchmal ist es nicht möglich, mit einem bösen Geist auf einmal fertig zu werden, wenn er sich wehrt. Man muss viele Schamanen bemühen, um ihn auszutreiben. Oft muss man ein Tier opfern, zum Beispiel einen Widder, um den Geist zu besänftigen, sich mit ihm zu arrangieren und ihn zu besänftigen. Das ist manchmal die Schwierigkeit bei solchen Praktiken. Es hängt davon ab, welche Art von Geist, wie man sagt, sich durchgesetzt hat. Deshalb gibt es auch viele Stufen im Ritual. Wenn es ein starker Geist ist, dann kann es sein, dass etwas nicht funktioniert. Oder es gibt eine Menge Beschwörungen, eine Menge Ansätze, um den Geist auszutreiben. In diesem Moment wandte der Meister seine Aufmerksamkeit einem jungen Mann von athletischer Statur zu, mit überraschend freundlichen Augen, groß und grün, umrahmt von einem Kranz langer schwarzer Wimpern. Er hatte sich heute schon mehr als einmal zu Wort gemeldet und nun erteilte ihm der Meister das Wort. »Sag mir, Hüter«, begann er zügig, »was ist, wenn wir den bösen Geist nirgendwo hinbringen? Wir wenden ja oft die Techniken der indotibetischen Methode der Heilung und astroplanetarisches Karate an, die uns auch helfen, Negativität loszuwerden, aber unabhängig davon, indem wir sie aus der Aura oder aus dem Gruppenfeld vertreiben und astrale Schläge auf sie ausführen und ohne Steine oder Tiere zu benutzen. Das stimmt, nickte der Meister zustimmend. Man kann ihn mit Energie beeinflussen. Man versetzt dem Geist astrale Schläge. Er leidet und geht weg. Eine solche sanfte Methode ist geeignet, wenn der Geist nicht sehr stark ist. Dann kann man ihn mit einem solchen Astralschlag außer Gefecht setzen. Kann die gute Energie der Liebe, der Heiligkeit und des Gebets beeinflusst werden? Stellte die Schülerin eine Frage. Aber natürlich, grinst er der Lehrer und verschränkte die Hände vor Freude über die Wissbegierde des Neulings. Es kann verschiedene Wege geben. Es kann auch ein wohlwollendes Feld geschaffen werden. Böse Geister können das wohlwollende Feld nicht ertragen, weil ihre Hauptnahrungsquelle negative Emotionen sind. In einem wohlwollenden Umfeld, insbesondere in der Gegenwart von Engeln oder wenn ein starkes Gebet gesprochen wird, fühlen sie sich fehl am Platz und verlassen den Körper. Die Hauptregel besteht darin, eine Situation zu schaffen, in der es dem Geist unangenehm ist, zu bleiben. Und auf diese Weise kann er aus dem Körper ausgeräuchert werden. Das Wichtigste ist jedoch, dass diese oder andere böse Geister nicht wieder zurückkommen. Wie Jesus Christus sagte, ein böser Geist wurde ausgetrieben, aber in dem Menschen war nichts Geistiges. Und er rief 7 weitere böse Geister und sie alle 7 gingen in ihn hinein, weil der Mensch sich nicht mit etwas Geistigem erfüllt hatte. Es kommt oft vor, dass ein Mensch eine Krankheit mit einem Hellseher oder Heiler behandelt. Und dann kommt eine neue Krankheit. Woran liegt das? Es geht darum, dass ein Mensch weiterhin eine ungesunde Lebensweise führt, weiterhin verschiedene negative Emotionen erlebt, weiterhin negative Gedanken hegt. Dann ist es für die Geister eine Kleinigkeit. Du hast einen rausgeworfen und hier ist so ein günstiges Umfeld, so viele schlechte Dinge sind hier. Und sie stürzen sich auf diese dunkle Energie, ernähren sich freudig davon, verschlingen sie. Es ist, als hätte man einen Misthaufen und Fliegen, die um ihn herumfliegen. Ich weiß nicht, wie oft ich sie verjagen kann, aber sie kommen trotzdem zurück und laden andere ein. Das liegt daran, dass sie von dem Gestank angezogen werden. Solange es also Nahrung für sie gibt, sind Vertreibungen und Rituale vielleicht nicht wirksam genug. Man muss sich vollständig reinigen. Wenn man anfängt zu riechen, wird man nur noch schöne Dinge anziehen. Und schöne Düfte interessieren die Fliegen nicht. Sie schrecken sie ab. Der Hüter des Wissens beschloss, eine Pause in dem langen Gespräch einzulegen. Er bat den Helfer, leise meditative Musik zu spielen und schlug den Schülern vor, eine bequeme Körperposition einzunehmen, liegend oder sitzend im Lotussitz mit gerader Wirbelsäule. Jetzt brauchten sie diese entspannenden Minuten, um die Worte des Weisen vollständig aufzunehmen und zu verstehen, so als ob sie Zeit hätten, das empfangene Wissen zu sortieren und weitere Fragen zu formulieren. Als die Musik verklungen war, herrschte Stille im Saal. Der Lehrer strahlte Ruhe, Frieden und Liebe aus, die den ganzen Raum um ihn herum erleuchteten. Man wollte so lange wie möglich in seinem Feld bleiben. Es gab so angenehme Empfindungen, Klarheit des Geistes kam, Erkenntnisse und viele Antworten kamen still und von selbst. Die kamen, wurden neben ihm sogar von schweren, unheilbaren Krankheiten geheilt. Das Herz wurde mit Güte und Verständnis erfüllt. Die Schüler warteten noch ein paar Sekunden und fuhren dann mit ihren Fragen fort, nachdem sie das entsprechende Zeichen des Gurus erhalten hatten. »Lieber Meister«, hob Miroslava, ein blondes Mädchen in den 30ern, das eine weite schwarze Robe trug, die Hand. »Wenn Seminare abgehalten werden und wir solche Exorzismen böser Geister praktizieren, befindet man sich in einem gutartigen Feld. Natürlich wird man sich in einer solchen Atmosphäre nicht negativ manifestieren. Aber wenn jemand ein Seminar verpasst oder sich danach in einer ungünstigen Atmosphäre von Stress und Angst wiederfindet, ist es, als ob er zu dem zurückkehrt, wovor er weggegangen ist. Mit Ihren Worten, die Fliegen fliegen wieder herum. Wir unterstützen natürlich jeden Einzelnen, aber 90% des Erfolgs der Rituale hängen von ihm ab. Von seinem Handeln, seiner Einstellung, seinen Bemühungen. Das heißt, er braucht eine gewisse Zeit der Resilienz. Wie hilfst du einer Person, dies zu überwinden, und wie gehst du mit dieser Situation im Allgemeinen um? Gewiss, bekräftigte der Hüter. Man muss einem helfen, diese Zeit der Stärke zu ertragen. Deshalb musst du nach dem Ritual eine Liste von Empfehlungen geben, wie du dein Leben jetzt leben sollst. Mach Yoga. Iss richtig, kultiviere gehobene Gefühle, verurteile die Menschen nicht und entledige dich der Negativität. Du gibst der Person einen Anstoß, an sich zu arbeiten, und dann entscheidet sie, ob sie deine Anweisungen befolgt oder weiterhin Fliegen anzieht. Es ist wichtig, dass man sich innerlich ändert, dass man sein Denken ändert, dass man beginnt, sein Sein zu ändern. Miroslava stellte eine neue Frage. Was ist, wenn ein Mensch Rituale durchlaufen hat und einen Talisman besitzt, in dem ein Geist des Lichtes lebt, aber trotzdem sozusagen stinkt, in der Negativität lebt? Wird der Talisman ihn in diesem Fall trotzdem schützen, ihm helfen, seine spirituelle Seite erwecken? Die Lehrer schaute das Mädchen besorgt an und offenbarte ihr eine weitere Antwort. Ja, sowohl Geist als auch Engel versuchen, ihm zu helfen. Auch wenn der Mensch sie nicht hört oder nicht hören will, so versuchen sie doch, ihn vor Leid zu bewahren, ihm Hinweise zu geben. Der Mensch kann alles tun, was die Teufel ihm ins Ohr flüstern. Er hört sie immer. Die Kräfte des Lichts versuchen, den Menschen zu schützen, aber wenn er nur auf die Teufel hört, wird er früher oder später in Schwierigkeiten geraten. Danke, lieber Lehrer. Viele Dinge sind mir klar geworden, sogar Dinge, über die ich noch gar nicht nachgedacht habe, sagte Miroslava fröhlich und dankbar. Und ein Lächeln erstrahlte auf ihrem Gesicht. In der Zwischenzeit nahmen die Hände in der Halle nicht ab. Auf die zustimmende Geste des Meisters hin erhob sich ein älterer Mann, etwa 45 Jahre alt, mit einer Narbe auf der Wange und einem tiefen Blick von seinem Platz. Der Meister blickte ihn an und wusste, dass er in seinem Leben viel Leid gesehen hatte. Ich habe eine brennende Frage von, der Mann räusperte sich, gesellschaftspolitischer Natur. Sag mir, Weiser, unser Land hat jetzt eine Teilmobilisierung angekündigt. Viele werden in den Krieg gezogen. Ich habe selbst in der Armee gedient und weiß, wie schrecklich das ist. Meine Mutter hat mich zweimal zu den Krisenherden begleitet und ich weiß, was die Sorgen einer Mutter wert sind. An diesem Punkt wurde der Mann nervös und seine Stimme wurde etwas heiser. In 2 Tagen wird mein mobilisierter Kamerad an die Front gehen. Ich frage mich, ob die Kraft einer Mutter, die an einen Talisman, den Schutz des Geistes, glaubt, stark genug ist, um ihren Sohn zu schützen, der in den Krieg zieht? Er glaubt nicht an diese Kraft der Talismane, weshalb seine Mutter ihm nicht einmal gesagt hat, dass sie einen solchen Talisman erworben hat. Sie hat es mit mir geteilt und jetzt denke ich darüber nach, sah der Mann den Meister offen an. Sein Gesicht zeigte sowohl Interesse als auch Sorge um seinen Freund. Es war offensichtlich, dass er ihre Freundschaft schätzte. Der Hüter antwortete mit Ernsthaftigkeit und Sanftheit in seiner Stimme und Freundlichkeit in seinen Augen. Vielleicht kann sie ihren Sohn beeinflussen, natürlich nur, wenn er keine bösen Absichten hegt. Oder sie kann die Situation beeinflussen, wenn sie fest an sie glaubt. Aber die Praxis zeigt, dass man meistens im Voraus handeln muss. Jetzt ist die Situation so, dass die Menschen im letzten Moment an die höheren Kräfte appellieren, wenn 2 Leute vom Einberufungsamt sich bereits die Hände gebrochen haben und zum Einberufungsamt eskortiert werden. Das heißt, wenn sie nichts mehr tun können. Und dann ist es schwierig, irgendetwas zu beeinflussen. Die Menschen greifen zu verrückten, aber manchmal wirksamen Maßnahmen. Einige haben sich einen Arm gebrochen, andere gehen in eine Anstalt, wieder andere besorgen sich irgendwelche Scheinzertifikate. Aber wenn eine mobilisierte Person bereits im Zug an die Front sitzt, dann ist es wahrscheinlich zu spät, um zu beten. Danke, Meister! In den Augen des Mannes lag Hoffnung, obwohl die Traurigkeit ihn noch nicht ganz verlassen hatte. Brauchen Geister auch Zeit, um ein Ereignis im Leben eines Menschen zu beeinflussen? Zum Beispiel, um die richtige Situation zu schaffen, um die Abfolge der Ereignisse in der richtigen Weise zu gestalten? Ja, natürlich. Wir müssen anfangen, uns auf diese Situationen vorzubereiten, nicht nur für die Geister, sondern auch für uns selbst. Wir müssen Rituale durchlaufen und beten. Aber das Wichtigste ist, auf die Eingebungen zu hören. Kurz vor der ganzen Situation im Land schrieb ich an einen meiner Schüler: Lauf um dein Leben, es wird eine Mobilisierung geben, du musst weg. Und er schrieb zurück: Nein, Meister, danke, es geht mir gut, ich habe keine Angst. Und als die Mobilisierung begann, konnte er kein Ticket kaufen, weil die Ausreise beschränkt war. Und wenn er auf meine Aufforderung gehört hätte, hätte er schon vorher sicher abreisen können. Was für eine ungerechte Ironie! Ich habe ihm den Hinweis im Klartext gegeben, ohne irgendwelche Andeutungen oder Spekulationen. Hätte der Lehrer Lauf geschrieben, was Lauf bedeutet, verstehe nichts. Lauf. Der Lehrer sagte, das ist es, wir müssen es jetzt tun. Die Andeutungen kommen, aber er denkt etwas Eigenes. Nicht, was der Meister sagt oder tut, er hat seine eigene Idee. Warum auf den Meister hören? Ich weiß besser, was zu tun ist. An diesem Punkt schüttelte der Weise frustriert seine Hände und atmete aus. Er schaute zu seinen Zuhörern und lächelte, akzeptierte die Situation, wie sie war. Und die Schüler lächelten zurück. Deshalb, so fuhr er fort, ist das erste Gebet: Mach mir Sinn. Das heißt, ein Mann sagt: Ich verstehe nicht, wie ich leben soll, wie ich handeln soll. Herr, mach mich weise. Das ist das Hauptgebet. Salomo betete so: Herr, gib mir Weisheit, denn ich weiß nicht, wie ich dein Volk regieren soll. Und der Herr gab ihm dann Weisheit. Salomo. Unser erstes Gebet sollte also sein: Sei weise, Ich weiß nicht, wie ich regieren soll. Sie sagen uns, was wir tun sollen. Und ein Mensch muss nach diesen Hinweisen suchen, nach Weisheit suchen, nach einem Ausweg suchen. Und wenn er seinem Horn folgt und sagt, nein, ich weiß alles besser, du musst deinen Kopf gegen die Wand schlagen, dann wird alles gut. Ein Dummkopf hat mir etwas erzählt, ich werde ihm glauben. Der Mann stößt also seinen Kopf hinein. Wie kann man ihm helfen? Das ist unmöglich, weil er stur ist und keine Hinweise hören will. Das ist das Schlimmste. Deshalb das erste Gebet macht Sinn. Die Schüler hoben nicht die Hand. Alle brauchten eine Pause zum Nachdenken. Viele erinnerten sich an ihre Erfahrungen, als sie eine Aufforderung des Allmächtigen annehmen mussten, obwohl sie so offensichtlich war. Aber sie taten es auf ihre eigene Weise. Alles, was der Hüter des Wissens sagte, fand in den Herzen der Anwesenden Widerhall. Und diese Einheit, die Ähnlichkeit im Alltag, brachte die Novizen unter den Gewölben des Tempelsaals näher zusammen und ließ sie dem Meister und einander dankbar sein. Plötzlich sprach Amalia wieder: Großer, du hast gesagt, dass ein Mensch beeinflusst werden kann, wenn er sich in einem sinnlosen Zustand befindet und keine bösen Absichten hat. Und wenn er eine böse Absicht hat, dann sind die dunklen Kräfte bereits im Besitz von ihm? Heißt das, egal wer für ihn betet, er kann nicht erreicht werden? Er hat also sein eigenes Urteil unterschrieben? Ja, Amalia, faltete der Weise seine Hände auf dem Tisch und schaute seine Zuhörer warm an, um eine Antwort vorzubereiten. Ein solcher Mann dient nicht mehr der höheren Kraft. Er dient denen, auf die er hört. Da heinste, er dient den Teufeln. Es wird schwierig für gute Menschen, ihn anzuschreien, um sie auf den richtigen Weg zu führen. Ein solcher Mensch bereitet sich immer schon im Voraus auf schlechte Dinge vor. Die Teufel weben ein Netz um ihn herum. Und manchmal ist es schwierig für ihn, aus diesem Netz herauszukommen. Heute sind wir über die Brücke gegangen und an der höchsten Stelle hängt eine Gedenktafel. Es bedeutet, dass jemand es nicht mehr aushielt, auf die Teufel hörte und sich von der Brücke stürzte. Die Teufel sagten: Komm schon, spring! Was für ein guter Ort! Es ist ein guter Platz zum Abstürzen! Komm schon! Und er tat es. Obwohl er so viel Gutes für sich selbst und für andere hätte tun können. Wir müssen also im Alltag ständig wachsam und offen für Hinweise und Zeichen sein, auf der Suche nach den Antworten, die uns Geister und Engel schicken. Das Mädchen stand mit gesenkten Händen und zusammengelegten Handflächen da. Sie lächelte und spürte, wie ein starker Strom guter Energie ihr Herz erfüllte. Ja, natürlich, nickte der Hüter. Wenn ein Mensch eine solche Offenheit nicht hat, wenn er nicht nach der Wahrheit sucht, wenn er nicht nach Antworten und Hinweisen Gottes, nach Hinweisen der Geister sucht, dann nehmen böse Energie und böse Geister Besitz von ihm. Er wird mit einem Panzer überzogen, durch den das Gute und die Heiligkeit nicht durchdringen können. Ein solcher Mensch ist zum Leiden verdammt, bis er den Panzer ablegt und beginnt, richtig zu leben. Mit Gottes Unterstützung. Das Gespräch neigte sich dem Ende zu und die letzte Frage für diesen Tag wurde von Kamal gestellt, einem jungen Novizen orientalischen Blutes mit einem dichten Bart und Augen so schwarz wie Glut. Lieber Lehrer, sind böse Geister nur in der Lage, umherzuwandern? Können sie dauerhaft zerstört werden oder können wir sie nur von einem Wesen zum anderen vertreiben? Haben sie eine andere Modifikation, eine andere Erscheinung, eine andere Art der Existenz? Das ist eine sehr wichtige Frage, Kamal, beglückwünschte der Hüter den Jungen. Wenn ein Geist schwach ist, ist es möglich, ihn vollständig zu vernichten. Allerdings gibt es immer noch so viele solcher Geister, wie es Fliegen gibt, aber die Stärkeren, die, die mehr Mühe machen, sind leichter zu verlegen. Deshalb wandern sie umher. Und Es gibt viele schwache Geister, denn sie fliegen auf den berüchtigten Gestank. Deshalb ist es wichtig, sich von dem Gestank zu befreien und zu riechen. Der Lehrer verstummte. Das Thema des heutigen Vortrags war für die Anwesenden interessant. In den Gesichtern der Schüler war nun Klarheit und Akzeptanz zu erkennen. Nachdem ihre Fragen beantwortet worden waren, waren sie froh, heute hier zu sein. Sie hatten eine weitere unschätzbare Erfahrung mit dem Hüter des Wissens gemacht. Die Zuhörer stellten keine weiteren Fragen. Alle lauerten und warteten auf den letzten Teil des heutigen Treffens. Dann sprach der Meister: O Wunder, die Kraft der Befreiung! Komm zu mir, wenn meine Seele im Elend ist, gib mir Gedanken die Süße der Inspiration und lass meine Seele in Vergessenheit zum Himmel gehen. Ich werde mein rebellisches Urteil vergessen, ich werde meinen rebellischen Eifer vergessen. Gott schuf mich in der Natur, ich werde dem Haus des Herrn treu sein.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen. Dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.